Die Rohstoffpolitik braucht dringend neue Strategien und Paradigmen, um zukunftsfähig und global gerecht zu werden. Wie genau das gehen soll, haben Menschen aus internationaler Zivilgesellschaft, Politik, Gewerkschaften und der Wissenschaft im Oktober 2024 in Berlin diskutiert. Am 10. Oktober hat der Arbeitskreis Rohstoffe hier zum Rohstoffgipfel eingeladen, im Rahmen der jährlich stattfindenden alternativen Rohstoffwoche mit bundesweiten Aktionen. Powershift hat den Rohstoffgipfel mit organisiert und mit diskutiert. Dabei war auch Vanessa Fischer aus dem Rohstoffteam. Sie erzählt uns jetzt von ihren Highlights vom Gipfel und hat uns auch ein paar Töne mitgebracht. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Ich bin Antonia Evangelista und ihr hört den Kompass Weltwirtschaft, den Podcast von Powershift. Heute geht es um Rohstoffpolitik und mehr dazu kann euch gleich Vanessa Fischer erzählen, mit der ich heute spreche. Die war nämlich mit auf dem Rohstoffgipfel am 10. Oktober. Hallo Vanessa.
Hallo Antonia.
Mit welchem Gefühl bist du denn aus diesem Rohstoffgipfel rausgegangen?
Auf jeden Fall hoch motiviert. Ich fand es super interessant, die verschiedenen Panels zu sehen und vor allem auch spannend, so viele verschiedene Perspektiven aus ganz unterschiedlichen Teilen der Welt zu hören. Und eben auch spannend zu sehen, wie viele Menschen sich für dieses Thema interessieren und für mehr oder weniger ähnliche Ziele einsetzen. Viele der Teilnehmenden arbeiten ja auch zu Rohstoffpolitik und ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber ich würde schon sagen, dass uns allen der Rohstoffgipfel doch nochmal auf so eine neue Art und Weise gezeigt hat, wie drängend doch diese Aufgabe eben ist, sich für eine global gerechte Rohstoffpolitik einzusetzen.
Also du hast gerade gesagt, das wurde euch auf eine neue Art und Weise vor Augen geführt. Was ist dir denn am meisten im Gedächtnis geblieben von dem Gipfel oder hat dich beeindruckt?
Ja, also es gab auf jeden Fall so einen eindrücklichen Satz, der mir im Kopf geblieben ist und zwar von Reyes von Guajajara. Er kommt aus einer indigenen Gemeinde aus Brasilien und kam dann auf die Bühne und fing seine Rede mit dem Satz an: Ihr redet hier die ganze Zeit über grünen Stahl. Was soll grüner Stahl sein? Ich kenne grüne Bäume, aber von grünem Stahl habe ich noch nie etwas gehört. Und das fand ich auf jeden Fall sehr eindrücklich, weil wir die ganze Zeit über technische Lösungen geredet haben und genau das nochmal so eine ganz andere Perspektive eröffnet hat. Außerdem fand ich auch noch spannend, Professor Dr. Stefan Bringezu war auch da. Er ist Mitglied des International Resource Panel und er hatte eine Grafik dabei, die gezeigt hat, dass mehr Rohstoffverbrauch nicht glücklicher macht. Auf der Grafik hat er den Rohstofffußabdruck dem Happiness Index gegenübergestellt und da konnte man sehen, wer mehr als 5 Tonnen verbraucht, wird dadurch nicht noch glücklicher. Und in Deutschland ist es aber so, dass der Verbrauch derzeit bei 16 Tonnen pro Person pro Jahr liegt.
Also mehr ist 3-mal so viel wie der Verbrauch, der vielleicht noch irgendwie zur Glücklichkeit beiträgt, aber das ist eigentlich dann viel zu viel. Warum organisiert Powershift diesen Gipfel überhaupt gemeinsam mit weiteren Organisationen?
Ja, also das war jetzt ja der 2. Gipfel, der stattgefunden hat. Der 1. wurde 2022 organisiert und die Idee dahinter war damals eben bei einer gemeinsamen Veranstaltung auf die sozialen und ökologischen Auswirkungen globaler Rohstofflieferketten aufmerksam zu machen und auch zu zeigen, wie eine Rohstoffpolitik von morgen im Sinne einer, wie wir es ja immer nennen, Rohstoffwende aussehen muss. Und damit eben auch diesem Narrativ um Versorgungssicherheit, das ja oft von Politik und Wirtschaft vorgebracht wird, etwas entgegensetzen zu können. Genau, und auf dem Rohstoffgipfel diskutieren dann eben auch Politik, Gewerkschaften und Wissenschaft einen ganzen Tag gemeinsam und versuchen eben so neue Lösungen für eine gerechtere Rohstoffpolitik zu finden.
Da würde ich jetzt gerne mal ein bisschen genauer wissen, was da eigentlich diskutiert wurde. Und beim 1. Gespräch des Gipfels haben 3 Podiumsgäste miteinander diskutiert. Busi Siwetabana von der zivilgesellschaftlichen Benchmarks Foundation aus Südafrika, Monika Dietrich, die am Wuppertal-Institut zu zirkulären Systemen forscht und Thomas Würdinger von der IG Metall. Das Thema war eine ressourcenleichte und global gerechte Rohstoffpolitik. Wie unterschiedlich waren denn die Ideen der 3 für diese Politik?
Ja, zuerst würde ich sagen, dass sie so ganz prinzipiell sich schon einig darin waren, dass wir eine ressourcenleichte und global gerechte Rohstoffpolitik brauchen. Unterschieden haben sie sich vor allem in ihren Standpunkten und Perspektiven, vor allem Bussi-Siebe Tabane und Thomas Würdinger, die ja qua Amt eben einfach sehr unterschiedliche Interessen vertreten. Bussi-Siebe Tabane sieht in Südafrika jeden Tag die negativen Auswirkungen der Bergbauindustrie. Und ich habe im Vorfeld des Panels auch mit ihr gesprochen. Und womit die Menschen dort jeden Tag konfrontiert sind, dazu hat sie mir Folgendes beschrieben.
In the coal area, for example, people have a lot of respiratory health issues because of
in den Kohleabbaugebieten haben die Menschen aufgrund der schlechten Luftqualität zahlreiche Atemwegserkrankungen. In den Platin- und Goldabbaugebieten sind vor allem eine ganze Reihe an Umweltschäden zu beobachten. Dazu gehört beispielsweise die Entwaldung riesiger Flächen und der eingeschränkte Zugang zu Wasser. Das ist besonders problematisch, weil es sich bei den Abbaugebieten um Regionen und Gemeinden handelt, die schon immer mit Wasserknappheit zu kämpfen hatten. Südafrika ist generell ein wasserarmes Land. Für die Gemeinden außerhalb der großen Städte, in den semi-urbanen und ländlichen Gebieten des Landes, wird diese Wasserknappheit weiter verschärft, weil in diesen Regionen auch der Bergbau stattfindet, der viel Wasser benötigt. And
where there is some streams or dams, the water is polluted because we see that what they do is
die Minenunternehmen entsorgen ihre Abfälle und Giftstoffe außerdem oft nicht ordnungsgemäß, sondern leiten sie einfach in umliegende Flüsse und Bäche ein. Der Zugang zu sauberem Wasser, das die Menschen entweder für die Landwirtschaft benötigen oder für andere Dinge des täglichen Lebens, ist also stark eingeschränkt. Hinzu kommen die sozialen Auswirkungen, die der Bergbau in den Gemeinden mit sich bringt. Allen voran die Infrastrukturprobleme. Viele Straßen gehen kaputt, weil die Bergbauunternehmen schwere Lastkraftwagen einsetzen und das Verkehrsaufkommen so hoch ist, sie die Straßen aber gleichzeitig nicht instand halten. Die Gemeinden, die in unmittelbarer Nähe der Mine leben, sind zudem mit dem Problem konfrontiert, dass ihre Häuser durch die Sprengung beschädigt werden. Einige leben buchstäblich 500 Meter von einer Mine entfernt. Und wenn gesprengt wird, können Sie sich ja vorstellen, was mit den Häusern passiert. Sie bekommen Risse. Und dann gibt es natürlich noch Probleme in Bezug auf sozioökonomische Fragen. Zum Beispiel stellen die Minenunternehmen den Mitarbeitenden oft keine angemessene Unterkunft für ihre Arbeit bereit. Sie müssen dann von den Gemeinden selbst untergebracht werden, was problematisch ist, weil die meisten ohnehin schon mit der Wohnungsinfrastruktur zu kämpfen haben.
Sie sagt also, dass es durch die Minenunternehmen noch mehr Wasserknappheit und Wasserverschmutzung in Südafrika gibt. Und dass dieser Bergbau den BewohnerInnen in der Nähe Probleme bringt, was zum Beispiel den Zustand ihrer Häuser und Straßen und die Unterbringung von ArbeiterInnen angeht. Bergbau gibt es in Südafrika ja schon seit Jahrhunderten. Wie hat sich die Situation dort denn in den vergangenen Jahren verändert?
Ja, Bergbau ist in Südafrika ja auch mit Kolonialismus verwoben. Und jetzt in letzter Zeit hat sich diese dramatische Situation, wie Bussi-Siebe sie beschrieben hat, noch weiter verschärft. Das liegt vor allem an dem erhöhten Bedarf an sogenannten Transition Minerals. Also das sind Mineralien, die in Deutschland und der EU für die sogenannte grüne Transformation benötigt werden. Also für Metalle in Windrädern und Solaranlagen, aber eben auch in großer Menge für Batterien in E-Autos. Das erhöht aber weiter den Druck auf die Abbaugebiete, zum Beispiel in Südafrika. Und das ist vor allem problematisch, Bussi-Siebe hat das ja auch deutlich gemacht, weil das nur bedenkt, wie die Klimakrise im globalen Norden gelöst werden kann, nicht aber, wie dem im globalen Süden begegnet werden kann. Wir leben ja aber in einer Welt und sind alle von der Klimakrise betroffen. Deshalb habe ich Bussi-Siebe auch nochmal gefragt, was sie sich wünscht, was sich ihrer Meinung nach bei uns im globalen Norden ändern muss. Und sie hat Folgendes dazu gesagt.
Nun, erstens denke ich, dass der Verbrauch reduziert werden muss, denn im Moment ist er wahnsinnig hoch. Die Nachfrage nach diesen Mineralien ist sehr hoch und die muss gesenkt werden. Zweitens braucht es gezielte und durchdachte politische Maßnahmen, die klar festlegen, was im globalen Süden benötigt wird. Diese Maßnahmen sollen deutlich machen, dass die Rohstoffe nicht einfach in ihrer unverarbeiteten Form in den globalen Norden exportiert werden dürfen. Es muss einen Weg geben, wie der Bergbau auch den Gemeinschaften und Ländern im globalen Süden zugutekommt. Und das muss klar definiert sein. Es muss ein gegenseitiger Austausch sein. Es darf nicht länger nur darum gehen, dass der globale Norden einfach Rohstoffe aus dem Süden für seine eigenen Bedürfnisse extrahiert und das war's. Der Süden soll dann mit den Problemen, die übrig bleiben, alleine klarkommen? Nein, nein, nein. Es muss eine Regulierung geben, die besagt, wir brauchen diese Mineralien, aber wir tragen auch dazu bei und stellen sicher, dass es euch nach dem Abbau nicht noch schlechter geht.
Darüber, wie sich unser Rohstoffbedarf in Südafrika auswirkt, haben wir übrigens auch schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Die verlinken wir euch in den Shownotes. Jetzt zurück zum Rohstoffgipfel. Für die Arbeiter in der Metallindustrie bzw. die Mitglieder der IG Metall hat Thomas Würdinger mit Busisi Uitabene auf dem Panel gesessen. Seine Branche ist natürlich eine von denen, die, wie Tabane sagt, die diese Mineralien braucht, zum Beispiel aus Südafrika. Wie blickt er auf das Thema Rohstoffabbau und Verbrauch?
Ja, also er hat gleich zu Beginn gesagt, dass Reduktion natürlich nicht die Priorität und Aufgabe einer deutschen Gewerkschaft ist. Und er hat dann auch später nochmal gesagt, dass man seiner Meinung nach mit einem Appell an weniger Verbrauch bei den CEOs der großen Unternehmen nicht wirklich was erreicht, denn denen geht's einfach nur um Rendite. Er meinte, das fand ich ganz spannend, dass Protest vor Ort meist mehr hilft, also zum Beispiel, wenn dann eben einfach nicht geliefert wird, und dass deshalb eine Stärkung der Zivilgesellschaft und auch der Gewerkschaften im globalen Süden ebenso wichtig ist. Außerdem hat er dafür appelliert, dass Sekundärrohstoffe für Unternehmen attraktiver gemacht werden müssen, zum Beispiel durch steuerliche Begünstigungen, und auch nochmal betont, wie wichtig es ist, dass die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen im Lieferkettengesetz sichergestellt werden. Also zum Beispiel Rohstoffpartnerschaften wirklich auf, das ist immer so ein bisschen schwieriges Wort, aber auf Augenhöhe stattfinden, inklusive Technologie- und Wissenstransfer und eben auch eine Wertschöpfung vor Ort ermöglichen. Und in diesem Punkt hat ihm dann auch Busisi Uitabene zugestimmt.
Die dritte Person auf dem Panel war Monika Dietrich, die sich aus wissenschaftlicher Sicht mit dem Rohstoffverbrauch beschäftigt. Was war denn ihre Position?
Genau, also sie hat auf dem Panel nochmal stark gemacht, was eben zu diesen wissenschaftlichen Aufgaben gehört in Bezug auf Rohstoffpolitik. Dazu gehört eben Daten zu erheben, zu berechnen, was wir brauchen in Zukunft an metallischen Rohstoffen, aber eben auch, welche Folgen das hat. Und dann auch als Wissenschaft vor den Folgen zu warnen und Impulse für ein Gegensteuern zu setzen. Und auf die von Busisi Uitabene angesprochenen und geforderte Reduktion im Norden ist sie auch eingegangen und hat eben über Möglichkeiten gesprochen, wie Metalle hier im globalen Norden eingespart werden könnten.
Einmal haben wir Potenziale in der Industrie natürlich. Also ich sag mal so etwas wie die Produkte so zu bauen und so zu gestalten, dass sie reparierfähig werden oder leichter reparierfähig werden, dass sie wieder genutzt werden können. Also Refurbishment, das heißt wieder aufbereitet werden können und dann wieder in Teilen oder als Ganzes genutzt werden können. Man kann auch in der Industrie sicherlich Substitutionspotenziale sich anschauen und gucken. Oder eben, wie gesagt, Design for Recycling. Design einfach also so, dass die Produkte so gestaltet sind, dass man sie zum Schluss zurückbauen kann, dass man die alle Rohstoffe, aber sicherlich auch die kritischen Rohstoffe wiederbekommen kann und einfach danach auch wieder nutzen kann. Das sind gerade wichtige Ansatzpunkte für die Industrie. Also da müsste die Politik oder die Industrie von sich aus natürlich einige Schritte gehen, dass es da möglich wird, eben länger nutzbare Produkte herzustellen.
Bei dem Abschlusspanel ging es darum, wo die Rohstoffpolitik aktuell steht und was die nächsten Schritte sind in Deutschland und Europa. Welche Schritte passieren denn gerade vor Ort?
Ja, wo steht die deutsche Rohstoffpolitik? Also Deutschland importiert metallische Rohstoffe ja zu nahezu 100% und gerade steht die Umsetzung der CSDDD an, also des Europäischen Lieferkettengesetzes, in deutsches Recht. Warum das so wichtig ist, dass Sorgfaltspflichten endlich verankert werden, ist auch an einem Beitrag von Roda Viaja deutlich geworden. Sie ist aus den Philippinen angereist und hat von den negativen Auswirkungen des Bergbaus in ihrer Heimat erzählt. Neben dem, was wir auch schon von Busisi Uitabene aus Südafrika gehört haben, ist sie unter anderem auch nochmal auf die Bedrohung von Umweltaktivistinnen eingegangen. Und dann hat sie nochmal stark gemacht, dass es eben dringend eine Reduktion im globalen Norden braucht und dafür auch eine, wie ich finde, ganz spannende Idee geäußert.
Im globalen Norden gibt es einen übermäßigen Konsum, während auf den Philippinen ein Großteil der Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze lebt. Es gibt also eine große Ungleichheit zwischen denen, die nichts haben und denen, die im Überfluss leben. Auf den Philippinen gibt es das Konzept des Dapat. Das bedeutet genug. Warum versuchen wir nicht, dieses Konzept auf die globale Wirtschaft zu übertragen, sodass diejenigen, die wenig haben, genug bekommen und diejenigen, die im Überfluss leben, auch nur genug bekommen? Das wäre eine gute Analogie zwischen dem globalen Norden und dem globalen Süden. Deutschland muss darüber nachdenken, seinen Konsum zu reduzieren, insbesondere von Rohstoffen, denn es sind wir im globalen Süden, die ausgebeutet werden. Es gibt konkrete Vorschläge, wie der Rohstoffverbrauch reduziert werden könnte. Zum Beispiel im Transportsektor, im Wohnungsbau oder durch neue Technologien. Und wir unterstützen diese Ansätze sehr.
Ja, ganz spannend, dieses Konzept Sapat. Auf dem Panel hat sie dann noch gesagt, dass sie sich Druck von der deutschen Zivilgesellschaft und auch der deutschen Regierung auf die philippinische Regierung wünscht, eben Menschenrechte und Umweltschutz auch beim Bergbau umzusetzen. Und neben Rhoda Viaja war auch ja meine Kollegin Hannah Pilgrim auf dem Panel. Und sie hat dann eben auch nochmal auf Reduktionspotenziale zum Beispiel im Bau- und Verkehrssektor hingewiesen. Dazu hat PowerShift ja auch kürzlich eine Studie veröffentlicht.
Genau, und diese Studie könnt ihr auch nochmal in Ruhe nachlesen. Die findet ihr auch in den Shownotes.
Ja, genau. Und Hanna hat dann auch nochmal gesagt, dass sie vom BMUV, also dem Umweltministerium, erwartet, dass dies jetzt umgesetzt wird. Und da fand ich es ganz interessant, dass Bettina Hoffmann, die Staatssekretärin von Bundesumweltministerin Steffi Lemke, auch auf dem Podium saß. Und du hattest ja gefragt, wo die deutsche Rohstoffpolitik steht. Das BMUV arbeitet gerade an einer Kreislaufwirtschaftsstrategie für Deutschland und hat im Juni diesen Jahres einen Entwurf veröffentlicht. Da steht unter anderem als Zielmarke jetzt drin, bis 2045 soll der Primärrohstoffverbrauch halbiert werden von 16 auf 8 Tonnen pro Person pro Jahr. Und jetzt im November geht der Entwurf ins Kabinett.
Aber das steht aktuell so in der Kreislaufstrategie?
In dem Entwurf, genau. Und Bettina Hoffmann meinte, dass sie eigentlich ganz positiv gestimmt ist, dass das klappt. Und ja, da sind wir eben sehr gespannt, ob das drin bleibt. Aus unserer Sicht muss es auf jeden Fall drin bleiben, natürlich.
Dann ja, können wir hoffen, dass diese Einschätzung dann auch direkt aus dem Bundesumweltministerium stimmt. Ja, danke Vanessa für die Einblicke, die du uns gegeben hast vom Rohstoffgipfel, der im Oktober in Berlin stattgefunden hat.
Ja, sehr gerne.
Ja, PowerShift wird weiter an dem Thema dranbleiben und Druck machen, sodass es vielleicht irgendwann diesen Rohstoffgipfel auch gar nicht mehr braucht, weil alles schon umgesetzt ist, was da aktuell gefordert wird. Und genau, PowerShift hat auch schon in der Vergangenheit dazu gearbeitet. Ihr könnt euch unter anderem auch verschiedene Podcast-Folgen zu dem Thema nachhören, die ihr in den Shownotes findet. Da geht es unter anderem um Perspektiven aus Südafrika und Ostasien auf die Rohstoffpolitik und Vorschläge dazu, wie weniger Metall in Deutschland verbraucht werden kann. Danke fürs Zuhören und in dem Sinne auch gutes Weiterhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.